Flux FM, was für ein Leben. Außergewöhnliche Biografien auf Flux FM.
Manche Leben passen in keinen Lebenslauf. Sie klingen wie ein Film, nur ohne Drehbuch. Jeder trägt so eine Geschichte in sich. Manche davon sind eher leise, andere schlagen ein wie ein Donnerschlag. Hi, ich bin Matti Geier, Redakteur bei Flux FM und das hier ist unsere neue Podcast-Serie Was für ein Leben. Wir sprechen mit Menschen, die Außergewöhnliches erlebt haben, Menschen, deren Erinnerungen selbst ein Stück Zeitgeschichte sind. Ja, und diese erste Folge ist der Grund, warum es diesen Podcast überhaupt gibt. Vor einiger Zeit lief bei Flux FM ein Beitrag über den letzten Deportationszug aus Berlin am 27. März 1945. Gisela Meisel war ebenfalls untergetaucht, aber am 18. Februar 1945 bringt sie ihren Sohn Michael zur Welt. Bei der Geburt wird sie entdeckt. Ihr Sohn ist nicht mal 2 Monate alt, als die beiden deportiert werden. 80 Jahre später hört ein Mann in Hamburg diesen Beitrag und erkennt sich selbst wieder. Er war das Baby in diesem Deportationszug. Und ihr könnt euch vorstellen, was das für ein krasser Gänsehautmoment war, als seine E-Mail plötzlich aufploppte. Sein Name ist Michael Meisels. Er war der jüngste Überlebende von Theresienstadt. Und obwohl er kurz vor unserem Gespräch einen Schlaganfall hatte, ist er extra aus Hamburg zu uns in den Sender nach Kreuzberg gekommen, um mit uns über sein Leben zu reden.
Und das ist meine Geschichte. Außergewöhnliche Lebensgeschichten auf Flux FM.
Dass wir jetzt hier miteinander reden, haben wir ja einen Zufall zu verdanken. Sie haben Ihre Geschichte bzw. die Ihrer Mutter wiedererkannt in einem Beitrag, der bei uns lief, über den letzten Deportationszug. Der verließ Berlin 2 Monate, nachdem Auschwitz zum Beispiel schon befreit war. Das Dritte Reich löste sich langsam auf und trotzdem wurden immer noch Juden verhaftet und auch getötet. Sie haben den Beitrag gehört, uns eine Mail geschrieben. Für mich war das also wirklich ein Gänsehautmoment, muss ich sagen, weil sehr viele Überlebende gibt es ja schon nicht mehr.
Den Gänsehautmoment, den habe ich aber auch erlebt, als ich gehört habe, dass Sie meine Mutter und mich erwähnen.
Ja. Mhm. Hat Ihre Mutter viel über diese Zeit erzählt?
Eigentlich nicht. Ganz, ganz wenig, fast nie. Sie wollte immer nach vorne schauen. Und ich war als Jugendlicher nicht so richtig interessiert. Mich haben die Beatles interessiert, aber nicht die Nazis. Sie ist dann später verunglückt mit dem Auto und dann war es plötzlich zu spät. Dann fing ich erst an, als sie gestorben war, fing ich erst an zu bedauern, dass ich sie nie gefragt habe.
Sie haben ja dann aber später ein Buch darüber geschrieben, über die Geschichte Ihrer Mutter, was ich bei meiner Recherche wiederum nicht gefunden habe, weil Sie es unter einem falschen Namen geschrieben haben. Aus Angst vor Neonazis,
ja.
Kommen wir auch gleich noch zu. Ich habe das inzwischen gelesen. Wie viel ist denn da wahr und wie viel mussten Sie sich dazu denken?
Ich musste mir eigentlich alle Dialoge und was ich da geschrieben habe, ich habe es als Geschichte geschrieben, ich bin ein kreativer Texter. Die Tatsachen, die ich beschrieben habe, sind alle echt. Ich habe recherchiert, dann aber auch in meinem Kopf recherchiert, was ich an Bemerkungen, kleinen Bemerkungen meiner Mutter Erwachsenen gegenüber, als ich noch Kind war, was ich so aufgeschnappt habe, was gewesen sein könnte. Hm. Eigentlich habe ich aus einem oder 2 Sätzen meiner Mutter ein ganzes Kapitel gemacht und aus einem Satz meiner Oma das nächste Kapitel.
Hm. Fangen wir ganz vorne an. Wo ist Ihre Mutter groß geworden und was haben die Eltern Ihrer Mutter, also Ihre Großeltern, gemacht?
Groß geworden in Berlin in der Kantstraße. Hm. Ich weiß nur die Namen und dass mein Großvater Kaufmann war. Mhm. Sie haben gut gelebt, es ging ihnen gut in der Kantstraße.
Ist ja, klar, ja.
Keine schlechte Gegend gewesen. Mhm.
Gehörten Ihre Großeltern zu denen, die gesagt haben, warten wir erstmal ab?
Ja.
Wird schon nicht so schlimm.
Ja, sonst wären sie ausgewandert. Meine Großmutter hatte 2 Brüder, die sind beide nach Amerika ausgewandert. Mhm. Aber wohl noch ledig. Und sie war dann schon verheiratet und ist da geblieben erstmal. Man dachte wohl immer, es wird schon nicht so schlimm werden.
Ja. Und dann ist Ihr Großvater unter tragischen Umständen ums Leben gekommen. Ist das wirklich so passiert wie im Buch?
Nicht wie in meinem Buch, aber überfahren wurde er. Das ist auch wieder nur ein Satz. Mhm. Der Opa wurde überfahren von irgendeinem Nazi.
Also absichtlich überfahren.
Absichtlich überfahren.
Das Buch, das wir jetzt hier erwähnt haben, heißt übrigens Heimat, deine Sterne, geschrieben unter dem Pseudonym Michael Mandl. Was dieses Buch so besonders macht, ist sein ungewöhnlicher Stil. Der Autor tritt in einen Dialog mit Gott. Und dieser Gott füllt dann die Lücken, da wo die Erinnerungen fehlen, wo die Mutter, wie gesagt, nicht mehr alles erzählen konnte. Aber gerade weil das Buch nicht vorgibt, alles genau zu wissen, wirkt es wirklich ehrlich. Ich kann das Buch sehr empfehlen. Man braucht zwar ein paar Seiten, um sich an diesen Dialog zwischen Autor und Gott zu gewöhnen, aber wenn man erstmal drin ist, lässt es einen nicht mehr los. Wichtig für Ihre Geschichte ist ja dann auch, wer Ihr Vater ist. Der kommt dann ins Leben Ihrer Mutter, weil Juden ja eigentlich Wohnungen verlassen mussten, also gerade so eine größere Wohnung in Charlottenburg. Aber der Vermieter, der sie dann verraten hat, aber zu dem Zeitpunkt sich ja noch was einfallen lässt und er auf ihrer Seite ist. Ne?
Der Hausmeister, weil er hat dann auch oft geholfen und er hat die Untermieter besorgt, weil keine Deutschen bei Juden wohnen wollten und so weiter. Da hat er gesagt, ich kümmere mich mal, dass irgendwelche, wenn wir schon bei ihnen reinkommen, es sind genug ausgebombte Leute in der Zeit, die wollen aber alle nicht. Aber dann hat er einen, wirklich, das stimmt, einen Chinesen, und einen Spanier, den beiden war es egal, bei Juden zu wohnen. Und er hat sich eigentlich meiner Familie gegenüber immer positiv verhalten, auch noch in der Nazizeit. Und ich habe es dann so beschrieben, dass er selbst in Bedrängnis kam und uns dann mehr oder weniger aus Druck von einem Gestapo-Mann verraten hat.
Dann zog dieser chinesische Mann, ein Spanier, auch noch bei ihren Großeltern oder bei ihrer Mutter ein. Die war ja damals noch, wie alt war ihre Mutter da?
Vielleicht 16, 17.
Mit der Idee, dass wenn ein paar Zimmer an Nichtjuden vermietet werden, dann können auch erstmal bleiben. Ja. Und der Spanier, das ist ihr Vater, eigentlich älterer Mann, verheiratet mit Kind. Was wissen Sie über ihn?
Ich weiß, dass er in Andalusien geboren und in Barcelona gelebt hat. In Barcelona verheiratet war, im Krieg auf der Seite der Kommunisten gewesen ist und gefangen genommen wurde. Er war Fliegertechniker, Flugingenieur oder irgend sowas, nicht Pilot, ist in ein französisches Internierungslager gekommen und hat von dort aus sich gemeldet für Zwangsarbeit in Berlin. Aus irgendeinem geheimnisvollen Grund ist er in Berlin frei rumgelaufen, aber hat Zwangsarbeit machen müssen. Ich habe ja noch dadurch zwei Halbschwestern. Die wundern sich auch. Ich habe sie gefragt, warum ging es dem José, so hieß er.
Die Halbschwestern von ihrem Vater.
Warum ging es dem Vater so gut in Berlin? Warum konnte er als Anhänger des KOM und so weiter unter dieser Nazi-Herrschaft frei in einer Wohnung leben, musste aber auch zum Arbeitsdienst wie die anderen alle?
Wussten sie nicht.
Die wussten es auch nicht, nein. Das waren natürlich Kinder damals noch. Die sind etwas älter.
Also er hat aber offenbar auch nicht viel darin erzählt später.
Weiß ich nicht, was er erzählt hatte, meiner Mutter erzählt hatte und meine Mutter hat mir nichts erzählt. Er hat dann in Ostberlin weitergelebt nach dem Krieg. Und meine Mutter hat ihn dann aber, er hat sich sogar um meine Mutter beworben. Ernsthaft, so nicht nur, weil ich passiert war, sondern weil er sie wohl mochte. Aber er war ja verheiratet in Barcelona. Und deshalb hat sie gesagt, und außerdem fand sie ihn ein bisschen verrückt.
Aber sie ist ihm ja verfallen erstmal. So sind sie entstanden.
Ja,
aber
Gott sei Dank.
Ja, wann kam aber dann die Entscheidung ihrer Oma und ihrer Mutter unterzutauchen? Dazu brauchte man ja Helfer, sonst hätte man nicht überlebt.
Als, ich sag mal, die Einschläge näher rückten. Als schon in der Kanzstraße Verhaftungen bei Nacht und Nebel waren oder auch beim Tage, wo es Zuschauer gab, dass das für meine Oma der Anlass war, wir müssen hier weg. Die sind schon drei Häuser weiter und verhaften. Und dann sind sie aufgebrochen mit dem Wägelchen und hatten mit Leuten besprochen, wo sie im Keller unterkommen können, mit Freunden und so weiter. Also mehrere Adressen, bis wir in Hangelsberg, das ist vor Berlin irgendwo, da gab es eine Laube von Berlinern. Und in dieser Laube von einer Frau sind sie untergekommen.
Inzwischen auch unter falschen Namen.
Ja, unter ganz falschen. Ja, also Mandel nicht, sondern sie hatten damals die Papiere von Frankfurter Deutschen, die umgekommen waren bei Bombenangriffen.
Dann konnte man relativ unbürokratisch sich melden nach Bombenangriffen, es wusste ja keiner.
Ja, genau. Da wurden die Papiere geflattert irgendwie von den Leuten, die umgekommen sind und weiterverkauft. Und mein Vater war da recht geschickt irgendwie, hat die besorgt.
Ja. Und Ihre Mutter hat sich dann blond gefärbt, die Haare.
Ja.
Wie sind Sie an Nahrung gekommen?
Nur durch Spenden, also durch die, bei denen Sie untergekommen sind, wurden Sie miternährt.
Wie lange haben Sie untergetaucht gelebt? Von 43 bis 45?
So ungefähr, also bis zu meiner Geburt.
Ja.
Dann ist meine Mutter zurückgekommen nach Berlin. wegen des Krankenhauses unter falschem Namen, hat sie gedacht, das könnte klappen.
Ja.
Und ist in die Friedrichshain, in die Klinik.
Ihre Mutter wurde ungewollt schwanger. Hat sie jemals erzählt, wie sie sich in dem Moment gefühlt hat? Oder ihre Oma? Als das?
Gar nicht. Mhm. Über sowas spricht man nicht mit seinem Sohn.
Nee. Sie schildern ja im Buch, durch welchen Zufall ihre Mutter im Krankenhaus entdeckt wurde.
Vom Hausmeister verraten.
Verraten. Aber das wie wusste er, dass sie in diesem Krankenhaus liegt?
Wusste ich nicht. Der Hausmeister der Kantstraßenwohnung, wie kommt der nach Friedrichshain?
Eine Riesendistanz, ja. Ihre Mutter wollte das niemals rausfinden wahrscheinlich.
Das ist eine gute Frage. Hätte sie doch nach dem Krieg. Vielleicht hat sie es gewusst, mich aber nicht damit belastet. Sie hat mich immer geschont. Ich habe eine wunderschöne Kindheit verbracht.
Aber ihre Mutter wusste ja immerhin, dass sie von dem Hausmeister verraten wurde. Wie kam sie an die Information ran?
Das weiß ich nicht.
Also vielleicht hat sie doch Nachforschung angestellt.
Vielleicht.
Oder irgendeine Akte gesehen.
Ja.
Wie ging es dann weiter? Sie sind ja erstmal ins jüdische Krankenhaus gekommen. Einer der wenigen noch jüdischen Orte in Berlin, aber unter Kontrolle der Nazis.
Unter Kontrolle der Gestapo und im jüdischen Krankenhaus haben die Nazis die Fachkompetenz der jüdischen Ärzte genutzt für ihre Leute.
Mhm.
Deshalb haben sie das Krankenhaus erhalten, aber unter Gestapo-Leitung. Und dort wurden Leute hingebracht, die vielleicht nicht ganz transportfähig sind, damit sie nicht tot in Theresienstadt ankommen. Außerdem, so lange musste man dort warten, bis wirklich überhaupt ein Transport noch ging in diesen Tagen.
In den letzten Tagen.
Ja, und deshalb hat man mich da aufgepäppelt. Ich bin ein ganz jämmerlicher, kleiner, schwacher, eigentlich totgeweihter Säugling gewesen.
Na, ihre Mutter hatte ja kaum Nahrung gehabt.
Ja, gar nicht. Und in diesem Krankenhaus bin ich ein bisschen aufgepäppelt worden, sodass ich den Transport überlebt.
Das ist immer dieses Verrückte, dass dann Juden aufgepäppelt wurden, um sie dann in die Vernichtung zu fahren.
Mit dem Ziel, Arbeitskräfte zu transportieren. Man wollte keine Sterbenden transportieren.
Bei Ihnen ist es ja aber nochmal verrückter sozusagen, dass Sie weniger Tage, Wochen alt sind. Normalerweise Kinder ja immer sofort
das berühmte
umgebracht
an die
wurden.
Wand klatschen.
Sie als Säugling nach Theresienstadt gefahren wurden.
Deshalb, meine Mutter muss mich derartig umklammert haben, dass mich keiner wegnimmt und an die Wand klatscht. Und das verdanke ich ihr.
Hat sie
Nein.
erzählt, wie sie beschützt hat?
Nein, das auch nicht, gesagt.
Nein. Aber sie muss ja.
Sie muss ja. Ich lebe. Es geht mir sehr gut.
Und das Verrückte ist ja auch, jetzt hatten sie Glück im Unglück, sie und ihre Mutter und ihre Oma, dass sie so spät in Theresienstadt ankamen und alle überlebt haben, weil das Lager dann bald darauf befreit wurde. Aber trotzdem herrschte ja zu dem Zeitpunkt eine Typhus-Epidemie. Also wieder die Frage, die sie wahrscheinlich nicht wissen, aber was ihre Mutter und ihre Oma da angestellt haben müssen. Wie lange waren sie in Theresienstadt?
Bis Mai. Und ich weiß nicht, wie lange wir dann noch da geblieben sind, bis wir zurückkamen nach Berlin. Ich weiß, dass meine beiden, Mutter und Großmutter, sich durchgeschlagen haben nach Berlin. Ein Wort, wir sind vorbeigekommen an Bergen von Toten auf dem Weg nach Berlin. Berge von Toten. Also die müssen irgendwie auf offenen Lastwagen getrennt oder sonst wie gelaufen. Ich weiß nicht, wann wir in Berlin angekommen sind. Dort haben sie sich gemeldet und dort sind wir dann aufgenommen worden von einer neuen jüdischen Gemeinde in Berlin und haben dann sogar eine Wohnung bekommen am Strausberger Platz in einer Seitenstraße. Gab es wieder Neid, weil wir wohnten in einer schön für damals Wohnung und andere auf der Straße. Und wir bekamen amerikanische Care-Pakete. Da waren schöne Sachen zum Anziehen drin. Ich war angeblich der bestangezogenste Junge in der Straße, weil alle anderen in Lumpen liefen. Und ich hatte amerikanische Strickwaren an und habe bunte Bonbons gelutscht.
Und wenn Sie sagen, Sie haben aus einem oder zwei Sätzen ein Kapitel gemacht, was sind denn so dann die Sachen, die Ihre Mutter gesagt hat oder Ihre Oma gesagt hat?
Diese Laube, wo Sie gelebt haben, die habe ich dann später als Kind noch besucht. Da haben Sie mich mitgenommen, da wohnten inzwischen andere Leute drin. Was hat sie noch erzählt? Dass wir untergetaucht sind bei Tante sowieso und bei Frau sowieso.
Und wie lange haben Ihre Mutter und Ihre Oma dann noch gelebt nach dem Zweiten Weltkrieg?
Meine Oma ist gestorben 1975.
Und hat die jemals was gesagt?
Noch weniger. Noch weniger. Die haben mich alle getätschelt und gemacht und auch du Süßele und so weiter.
Und Ihren Vater, haben Sie den je gesehen?
Ja, er hat sich 2-3 Mal im Jahr, als wir noch in Berlin lebten, gemeldet und hat mich getätschelt.
Ne? Okay.
Ja, habe ich so ein paar nette Erinnerungen an einen lieben Onkel, den meine Mutter aber mir nie als mein Vater vorgestellt hat, sondern immer als, das ist ein Freund deines Vaters. Dass ich einen spanischen Vater habe, hat sie mir gesagt. Aber der Onkel, der da kommt, ist ein Freund deines Vaters.
Das haben Sie erst später herausgefunden.
Das habe ich erst, mehr oder weniger erst mit 18, hat sie dann da eines Tages mir gestanden. Der Onkel, Quevedo heißt er, ist dein Vater. Und schon am selben Tag, naja, nicht so ganz, kam der Onkel über die Grenze aus Ost-Berlin, wir wohnten dann schon im Westen, und wollte mich sofort adoptieren.
Ah ja.
Weil er hatte nur 2 Töchter. Ne? Und er war ein klassischer Macho, er wollte einen Sohn haben. Und das habe ich nach kurzer Überlegung abgelehnt, weil meine Mutter mich schließlich großgezogen und alles für mich getan und so weiter. Und dann habe ich gesagt, tut mir leid, also ein warmes Verhältnis zu ihm hatte ich nicht. Aber ein freundschaftliches.
Und dann ist er zurück nach Spanien
wahrscheinlich? Nein, zurück nach Ost-Berlin. Er ist in Berlin geblieben bis zu seinem Tod.
Ach so, okay.
Ja. Als Kommunist hat er sich da richtig wohl gefühlt. Er hat eine spanische Bücherei aufgemacht dann in Ost-Berlin und hat zuletzt an der Humboldt-Universität Spanisch gelehrt. Und spanische Literatur und spanische Sprache.
Und Sie und Ihre Mutter wohnten dann in West-Berlin?
In West-Berlin. Ja. Wir haben da kaum noch Kontakt gehabt.
Wie lange hat Ihre Mutter noch gelebt?
Die ist 81 durch einen Unfall ums Leben, einen Autounfall. Da ist sie noch keine 60 gewesen.
Eine große Frage, die ich auch hatte, ist ja, dass Ihre Mutter und Ihre Oma zurück nach Deutschland gekommen sind und dann hier geblieben sind, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Die meisten Juden, die überlebt haben, sind ausgewandert. Wie kam es?
Sie waren sprachlich an Deutschland gebunden und kulturell an Deutschland gebunden, sozialisiert in Berlin. Also eine ganz alte Berliner jüdische Familie.
Ja, klar. Ja, trotzdem, dass man sich nicht unwohl fühlt, dann.
Meine Mutter hat auch keine andere Sprache gesprochen.
Ja.
Also sie wollten beide wohl wieder zurück.
Inwiefern hat sie diese ganze Geschichte denn dann in ihrem Leben geprägt, wenn sie da eigentlich gar nicht so viel von mitbekommen haben? Wann haben Sie sich dafür interessiert?
Ehrlich gesagt, nach Ihrem Tod. Interessiert, richtig interessiert. Vorher war ich mir dessen bewusst, wer ich bin und Theresienstadt und was so passiert ist. Aber ich habe genau wie meine Mutter nach vorn gedacht. Wo geht's hin? Und ich will Musik machen, ich will Werbung machen, ich will Texte machen, ich war ja Texter.
Das Musik als Hobby, oder?
Musik als Hobby, ja. Gitarre, Bass, Schlagzeug und Gesang, aber alles ich.
Ja. Okay, und jetzt hatten wir es anfangs gesagt, Sie haben dann später dieses Buch geschrieben, unter falschen Namen, aus Angst vor Anfeindungen von Rechtsaußen, Neonazis. Hatten Sie da je schlechte Erfahrungen?
Nein, das muss ich ganz ehrlich sagen. Mir persönlich ist mein ganzes Leben lang noch nie was passiert, bin auch überhaupt nicht gläubig. Ich habe mich nie als Jude zu erkennen gegeben, ohne es zu verheimlichen.
Ja.
Ich bin in der Schule im Religionsunterricht immer vor die Klasse geschickt worden, mit einem anderen jüdischen Jungen zusammen, dann hatten wir eine Freistunde. Also es war allen klar, da sind 2 jüdische Kinder in der christlichen Klasse. Aber da hat nie jemand darüber gesprochen, außer dass ich ein kleiner Lockenkopf war, darüber wurde gehänselt und so weiter. Aber über Religion nicht. Und in meinem Erwachsenenleben ist mir nie irgendwas begegnet, was an Anfeindungen, kenne ich nur aus den Medien.
Warum hatten Sie die Angst dann, das unter Ihrem richtigen Namen zu veröffentlichen?
Ja, ich hatte die Angst. Ja. Trotzdem, weil die Medien es im Moment doch deutlich machen, dass das Rechte immer weiter, immer näher. Und zu der Zeit, als ich das Buch veröffentlichte, gab es auch gerade so eine Welle von Davidsternen an den Hauswänden. Ich habe das Buch auch nicht geschrieben um Literatur für die Öffentlichkeit, sondern eigentlich für jetzt meine Kinder. Ich habe 3, habe mich dann erinnert, meine Mutter hat mir nie was erzählt. Eigentlich haben meine Kinder mich auch nie groß gefragt.
So ist das ja immer.
Deshalb wollte ich denen das Buch schreiben.
Ja.
Und das haben sie jetzt im Regal und jetzt wissen sie.
Ja. Aber merken Sie irgendwie einen Unterschied zwischen, als junger Erwachsener und jetzt, was Antisemitismus angeht in Deutschland?
Ja. Ich merke es nur aus den Nachrichten, dass die AfDs standen hier eben übrigens auch unten wieder an der Ecke, dass das immer schlimmer wird.
Ja.
Und deshalb, das war jetzt auch vor 8 Jahren schon sehr, sehr im Kommen, das ganze rechte Zeug.
Insofern finde ich es ja auch immer so wichtig, dass man diese persönlichen Geschichten noch weitererzählt, weil die das so greifbar machen.
Ja, was uns erwartet, wenn Leute wie die AfD mächtiger werden. Und im Moment sind sie schon sehr, sehr mächtig. Mhm. Das ist eine komplette Parallele. Und warum sieht das deutsche Volk nicht, dass das genauso abläuft wie damals?
Mhm. Gibt es dann noch was Sie loswerden wollen am Ende?
Ich habe mal einen Satz als Schlusssatz formuliert, nämlich: Die Nazis haben schon damals nicht gewonnen. Ein hoffnungsvoller Satz.
Stimmt. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie extra aus Hamburg hergekommen sind, um uns Ihre Geschichte und die Geschichte Ihrer Mutter zu erzählen. Danke.
Danke Ihnen.
Was für eine Wahnsinnsfamiliengeschichte und ein wirklich sympathischer Mann. Wenn ihr jemanden kennt, der oder die auch ein außergewöhnliches Leben geführt hat, Oma, Opa, Tante, Onkel, Mama, Papa, die Nachbarn, Freunde, jemand, der Geschichte nicht nur gelesen, sondern selbst erlebt hat, dann schreibt uns. Den Kontakt findet ihr in den Shownotes. Und in der nächsten Folge spreche ich mit Inge Albrecht über ihre spektakuläre Flucht aus der DDR. Gerade mal 21-jährig, mit Gipsbein, hat sie es geschafft im Jahr 1984 über die ständige Vertretung der BRD. Ansonsten, danke fürs Zuhören. Mein Name ist Matti Geier. Bis dann.
Flux FM, was für ein Leben. Weitere außergewöhnliche Biografien auf fluxfm.de.